Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Der Sevi ist circa eine halbe Stunde vor uns gestartet, 2015, und war dann 24 Stunden vorne allein auf weiter Flur, und nach 24 Stunden hast du ihn das erste Mal überholt. Und am Kucharapass war dann die Revanche, dann hat er die zurück überholt.
Ich war noch das erste Mal ausgesprochen. Ich glaube, wir können ihn Strasser schlagen. Hat schon mal wer gesagt.
Nein, hat noch niemand gesagt. Wir wissen einfach, dass der. Ja, da muss aber viel passieren. Also da muss der Strasser wirklich Probleme kriegen. Der ist einfach viel erfahrener, der kann im Kopf ganz anders mit den Situationen umgehen. Also auf das Thema konzentrieren wir uns eigentlich gar nicht. Das ist einfach ein schöner Moment, wenn wir vielleicht einmal dabei sind und so weiter. Es war ein schöner Moment am Anfang für den Sevi, einmal beim Ramp zu führen. Das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, glaube ich. Und der hat gesagt, wenn wir jetzt aufhören, jetzt hätte es sich schon ausgezahlt. Wäre schon okay gewesen. Also, nein, das Thema, ich meine, wir sind bei 1000 Meilen. Über das Thema reden wir nicht. Und nein, hat noch keiner ausgesprochen.
Ja, und bis zur Aufgabe hat der Sevi dann immer so zwischen 2,5 und 3,5 Stunden Vorsprung gehabt. Und wir haben wirklich verzweifelt gegen ihn angekämpft. Auf der Ebene, wo wir gedacht haben, da hast du deine Vorteile ihm gegenüber, haben wir wirklich richtig hingehalten und sind ihm nicht näher gekommen.
Ja, es zeigt einfach, welche Einstellung Sevi und seine Betreuer und sein Team gehabt haben. Nämlich sehr bodenständig. Sie wollten einfach gesund ins Ziel kommen. Wir haben ja im Vorfeld uns irgendwie beide vorgestellt, wie cool es wäre, wenn wir gemeinsam am Stockerl stehen. Aber sie haben einfach nicht wirklich sie vom Sieg zu träumen gewagt oder das so wirklich konkret ins Auge gefasst. Und als er dann im Fahren war, ich habe schon gewusst, weil wir im Vorfeld sehr oft gemeinsam trainiert haben und uns wirklich gut kennen, ich habe gewusst, wie gut er ist und dass er da absolut Chancen hat, das bis zum Schluss durchzuhalten, das Tempo und gesund anzukommen. Er ist Sozialarbeiter im Beruf, das heißt, er hat ein gutes Gespür für zwischenmenschliche Verhältnisse, für Teamdynamik. Man kann sich ja sicher sein, dass er nicht egoist ist, dass er ein gutes Team hat, das funktioniert. Und das haben sie einfach gesagt, sie sind ein super gutes Rennen gefahren und wir sind halt in unserem oder in meinem gesundheitlichen Zustand da einfach nicht zugekommen und wahrscheinlich hat es für mich ja unbewusst etwas ausgemacht, weil ich gewusst habe, der, was jetzt vor mir ist, der wird sicher nicht einbrechen und wenn ich ihn einholen will, muss ich selbst nochmal schneller werden und eigentlich war ja in meinem Zustand die Frage, wie langsam muss ich eigentlich werden, damit ich gesund weiterfahren kann und war nicht wirklich das Thema, dass ich nur noch fahren komme.
Ja, nachdem für uns das Rennen beendet war, sind wir Richtung Ziel gefahren, haben uns aber nicht nehmen lassen, bei Time Station 34 circa, noch kurz am Straßenrand den Sevi anzufeuern. Da haben wir ein kleines Spalier gemacht und also das ganze Team für den Sevi und eine Welle und ein bisschen applaudiert.
Ja, das war auch für mich ein Gänsehautmoment, weil ich wirklich in Sevi das vergund habe und ihm gewünscht habe, dass er das einfach jetzt so gut weiterfährt wie bisher und dass er das durchhaltet bis ins Ziel. Und ob das gelungen ist und wie es ihm da begangen ist, wird uns der Sevi selbst erzählen, weil wir nämlich für unseren Podcast keine Kosten und Mühen gescheut haben und der Sevi den 10-minütigen Radlweg von sich daheim zu mir daheim auf sich genommen hat.
Ja, grüß euch, danke für die Einladung.
Also erzähl, wie war das für dich?
Wie war das für mich? Ram 2015, ja, wir haben es vorher schon gehört, der Ska, mein Teammitglied, hat schon erzählt, losfahren und mein Führung sein war großartig und ja, dann ist der Christopher wieder in Führung gegangen und das war also für mich so erwartet und für mich war das total super. Christopher ist vorne, mich hat das entspannt, nichts zu verlieren, nur zum Gewinnen bei dem Rennen. Wie es auch schon am Anfang war, natürlich schon der sportliche Ehrgeiz da, zu drucken, was geht und schauen, wie schnell kann ich eigentlich und wie gut kann das ausgehen. Und dann war das natürlich so ein bisschen geteilte Gefühle, wie ich dann auf der Hochebene in die Rocky Mountains das Wohnmobil einmal stehen gesehen habe von Christoph mit der Panne, wo man sich denkt, oh weh, da oben stehen, das ist nicht gut. Und gleichzeitig so die Freude, wir kommen wieder näher, da ist vielleicht was drinnen, so allein schon im Match und dass man da nicht nur alleinig unterwegs ist die ganze Zeit. Ja, das hat schon emotional einmal viel gemacht.
Wie hast du in Straps erlebt am Kutschara, was du dann endgültig überholt hast? Ich meine, da hat er ja schon ziemlich schlecht ausgeschaut.
Das war für mich natürlich, da raufzufahren und dann das erste Mal einen anderen Fahrer zu sehen in einem Ultraradrennen, ist immer so ein Faktor der Motivation, weil da weiß ich, da komme ich jetzt zu, da bin ich jetzt gerade besser drauf. Das gibt wahnsinnig viel Kraft. Und zum anderen hat es mich natürlich riesig gefreut, weil ich einfach mit Christoph auch voll viel gefahren bin in der Vorbereitung und immer gedacht habe, Spitze, da fahren wir jetzt wieder die Viertelstunde zusammen, die wir dürfen. Das haben wir zwei Tage vorher auch schon gemacht. Und ich habe mich da richtig gefreut eigentlich, also auf die Zeit so nebeneinander. Und eigentlich umso ernüchternder war es dann, wie ich beim Christoph angekommen bin. Der Christoph hat sich natürlich nicht gefreut, das ist schon klar. Aber irgendwie fühl mir aus, fahr weiter, du bist gerade schneller, es geht nicht, war dann eigentlich nicht. Und das war dann eine ganz kurze Konversation nur.
Also ich kann mich noch so erinnern, dass ich da einfach nicht unbedingt sagen wollte, wie es mir geht, weil ich habe da irgendwie noch probiert zu verstecken, dass ich eigentlich kaum Luft kriege und dass ich da jetzt gerade im Schritttempo unterwegs bin. Einerseits weiß ich, wir sind so gut befreundet, vielleicht würdest du da Sorgen machen, wenn du siehst, wie beschissen es mir geht, weil umgekehrt wäre es so, wenn ich weiß, du kämpfst quasi jetzt da am Zahnfleisch dahin und dir geht es gesundheitlich dreckig, dann würde mich das einfach beschäftigen. Es würde mir nicht taugen, die das so zu sehen. Und andererseits ist immer so, es ist ein Wettbewerb, man ist dann doch auch Konkurrent und Konkurrenten sollte man eigentlich nie sagen, wie es ihnen wirklich geht, sondern immer so seine bessere Seiten sagen. Ja, und dann war ich halt eher da gar nicht in der Lage zum Plaudern und zweitens habe ich gedacht, nein, ich will dich noch nicht aufhalten und du sollst mich jetzt da nicht sehen und dann habe ich gesagt, bitte fahr weiter, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder mal und ich habe schon irgendwie gemerkt, vielleicht sehen wir uns halt auch nicht mehr. Da war ich eher optimistisch und habe das aber nicht wirklich so gemeint.
Das kann ich mir erinnern, das waren so die Verabschiedung, so bis später dann. Für mich war das ja außer Frage, dass du wieder kommen wirst und das Rennen auch gewinnen wirst. Von dem her war das ja ganz ernst gemeint und voller Freude, da gibt es sicher noch ein Treffen dann.
Aber in der Vorbereitung weiß ich noch, wir haben einmal geredet und wir haben wirklich viel gemeinsam gemacht und zusammen trainiert. Und ich habe immer zu dir gesagt, okay, ich helfe dir gern, wenn du Fragen hast und wenn ich dir irgendwie helfen kann. Aber nur unter der Bedingung, dass du dann auch wirklich ordentlich fährst und nicht mir quasi den Vortritt lässt. Weil das, was mir am wahnsinnigsten macht, wenn andere Fahrer die Einstellung haben, ja, wenn der Strasser mitfährt, habe ich sowieso keine Chance, weil der wird eh sowieso gewinnen und ich probiere es gar nicht. Das hast du nämlich nicht gemacht und das war wirklich cool, dass man auf einer freundschaftlichen Basis trotzdem ordentlich ein Rennen fährt, wo jeder dann auch schaut, dass er so schnell wie möglich vorankommt und nicht irgendwie den anderen vor dem anderen in die Knie geht.
Im Endeffekt war das ja dann der letzte Athlet, der letzte Racer, den du auf der Strecke gesehen hast. Ab dann warst du allein fahren weg.
Genau, dann war ich alleine gefahren weg und war 5 Tage ohne Konkurrenz weit und breit, außer virtuell über Nachrichten im Team. Ja, und jetzt muss ich nochmal kurz darauf eingehen, was der Christoph gesagt hat, weil netten Vortritt lassen. Das war schon also im Nachhinein ein ganz relevanter Faktor, weil das war für mich keine Option im Vorhinein, dass du so einer Situation kommst. Und gleichzeitig habe ich ja gewusst von Christoph. Christoph ist ein echter Sportler und Sportsmann oder Sportsmensch, in dem Sinne, dass er die Konkurrenz immer gesucht hat und darauf aus war, wen zu haben, an dem man sich auch messen kann. Und das war ja im Vorjahr fast ein bisschen schwierig, weil ich glaube, du warst fast 36 Stunden voraus. Und insofern war es ja schön, dass da in Konkurrenz gehen zu können. Und vom Training habe ich ja gewusst, rein körperlich sind wir ja nicht so weit auseinander. Was eben nur für mich trotzdem klar war, mit Dauer vom Rennen, wie es das K gesagt hat im Interview, da ist schon ein Stückchen Unterschied.
An der Stelle passt es ganz gut zu erwähnen, dass der Sevi sowas wie der Heinz Brüller ist, des Weitradlfahrens, weil er wirklich ganz viel Zahlen und Durchschnittsgeschwindigkeiten und Ergebnisse der letzten 37 Jahre im Kopf hat. Und es stimmt ja, die letzten Jahre waren für mich, da war Konkurrenzdruck ganz ein anderer und da waren oft wirklich große Abstände im Ziel und das war, glaube ich, auch für mich das letzte Rennen, was ganz knapp wirklich und um einen umkämpften ersten Platz hergegangen ist, das vermisse ich jetzt momentan gerade ein bisschen. Aber trotzdem, das hast du dann ja auch gesagt, weil du das nämlich auch großartig gemacht hast, wenn du in Führung bist oder wie du damals in Führung warst, dass du nicht nachlässt und das dann trotzdem zügig fertig fährst und nicht irgendwie nachlässig wirst oder zu viel Pausen machst.
Aber jetzt können wir gleich dein enzyklopädisches Wissen testen. Ja. Nachdem du erfahren hast oder nachdem der Straps raus war, wie groß war dann dein Vorsprung auf dem neuen zweiten?
Ach, ganz genau weiß ich es zu dem Zeitpunkt nicht, aber es war, wie der Straps ausgestiegen ist, glaube ich, in etwa 6 Stunden oder 4 bis 6 Stunden. Also es war schon ein Stückel. Und das hat natürlich die ganze Rennsituation verändert. Wobei ich da schon noch einen kurzen Rückgriff machen würde. Ich habe für mich von mir das Kansas so im Kopf. Weil das war immer das, wo der Christoph betont hat, vielleicht so absichtlich betont hat, ein bisschen zum mentalen Rennen dazu, dass ihm das so taugt.
Und ich das erzähle ich immer und das hinterlässt anscheinend einen Eindruck, wenn du das jetzt auch nochmal aufgreifst.
Ja. Ich habe mir das Rennen ja lange Jahre immer schon vorher angeschaut und darauf geschaut, na, so ein bisschen so, ohne das professionell zu machen, aber so imaginisieren, was bedeutet das, in so einem Rennen zu sein, in so einem Stand, an so einem Ort, wie könnt ihr damit umgehen, wie kann ich mich da motivieren, da habe ich mich schon jahrelang versucht, so nicht direkt als Vorbereitung, aber so für mich selber als Auseinandersetzung da hinein zu versetzen. Und dann ist es wirklich zu der Situation gekommen, dass wir da parallel durch Kansas gefahren sind. Und ich habe gewusst, der Christoph ist gut in der Ebene. Und ich habe mir immer gesagt, na, aber ich kann das auch. Nicht, weil ich am Schluss vorn sein wäre oder sonst was, sondern am Anfang gedacht habe, so dieses sportliche Match und der Christoph druckt sicher hinten voll und ich schaue, dass ich vorn voll druck, was geht. Und es war für dich, glaube ich, ein bisschen zermürbend. Für mich war es eigentlich ganz cool.
Man unterschätzt, glaube ich, immer, wie wichtig so die psychische Komponente ist. Gell? Vorn zu sein verleiht einfach irgendwie Flügel und hinten zu sein gibt einfach Kopfrechenaufgaben. Du hinterfragst, du grübelst. Und das zermürbt dann, ja, das stimmt einfach.
Ich finde ja, die Ebene ist ja nicht das Zache an Kansas, sondern was so zermürbend ist, sind die elendslangen Geraden. Man fährt da teilweise 100 Kilometer ohne eine einzige Biegung in der Straße. Die einzigen Erhebungen sind irgendwelche Silos rechts und links von der Straße. Es schaut alles immer gleich aus. Mhm.
Genau auf das habe ich mir probiert einzustellen. Und ich habe mir auch eingeredet, das wird mir voll Spaß machen. Ich habe das ja schon einmal gesehen gehabt, 2005 war ich selber Betreuer beim Ram, da habe ich den Alex Gap betreut und habe das ja schon mal sehen dürfen, wie das war. Ja, es hat mir dann fast leid dann 2015, dass ich diese ganz klassischen Kansas-Passagen ja nachgefahren bin und da gar nichts gesehen habe fast davon. Also ich war dann fast ein bisschen traurig.
Sagt aber nur, dass du schnell warst, wenn du den Großteil von Kansas in der Nacht hast, ist ja ein gutes Zeichen.
Genau, ist ja gerade so ausgegangen.
Ist das für dich auch immer so? Ich kenne das, wenn ich zum Beispiel weiß, hinter mir ist jemand und im Jahr davor, 2014, habe ich einen ganz großen Vorsprung gehabt, da war ich mit 34 Stunden Vorsprung auf Platz 2 im Ziel als Sieger und ich habe mir bis zum Schluss gedacht, das ist aber schon knapp. Wenn ich da jetzt eine Schwächephase habe, der holt mich noch locker ein, weißt du, der ist nicht so weit hinter mir, da muss ich richtig draufbleiben, dass ich nicht den ersten Platz aufs Spiel setze. Andererseits, wenn du weiter hinten bist, denkst du da, vielleicht sind es nur 20, 30 Kilometer oder 2-3 Stunden, das ist so unendlich weit weg, ich kann den nie mehr einholen. Also die Relation, dass man das einfach rationell irgendwie bewertet, Vorsprung oder Rückstand, das ist, geht bei mir immer komplett in die Hosen durch die Müdigkeit.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das zumindest ist bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Genau, du sagst das, weil du weißt, wenn du 2 Stunden hinten bist, wenn der konstant fährt, hast du fast kein Leiberl. Umgekehrt, diese, was waren es, im knappen 6 Stunden, glaube ich, Vorsprung auf den David Hasey, das hat für mich natürlich die Situation radikal geändert. Ich war nicht mehr plötzlich 3 Stunden vor dem besten Weitradlfahrer, den es gibt, sondern 6 Stunden vor einem guten, aber bald 50-jährigen, soliden Fahrer. Und das hat schon was aufgemacht, aber gleichzeitig habe ich gewusst, 6 Stunden, das heißt einmal in den Graben fahren und einmal schnell röntgen gehen oder sowas. Das ist, nein, das ist ja sofort weg, gell? Also es hat einen Raum eröffnet, aber es ist alles andere als eine Sicherheit. Und plötzlich kommt man von einer entspannten Situation in eine Stresssituation. Aber gleichzeitig merkt man ja ein Stück weit, da ist was drin, da könnte was gehen. Und da muss man ja wieder cool bleiben, dass man nicht die Konzentration verliert.
Jetzt hast du dir deinen größten Konkurrenten quasi selbst angezüchtet, indem du ihm seine Trainingspläne geschrieben hast, viel mit ihm trainiert hast. Aber keine Angst, vorher hat er mir die Schuld dafür gegeben, dass du überhaupt so weit gekommen bist. Magst du das kurz erzählen, was er vielleicht damit gemeint hat?
Ja, wir kennen uns ja eh schon längere Zeit vom Fahrradbooten fahren. Und ich kann mich erinnern, 2010 habe ich mich entschlossen, ich will einmal 1000 Kilometer Rennen fahren. Habe dann im Winter schon so halb motiviert trainiert. Habe dann auch nach meiner Trainingswoche im Anfang April zurückgesteckt und mich nicht fürs Race Run Slovenia angemeldet. Und dann war die Fahrwoche, unser Vereins-Etappenrennen. Und da bist du gestanden, Flo, beim ersten Tag und hast mir so gesagt, quasi, wenn du ein Rennen fährst, ich war bereit zum Betreuen, gell? Wie schaut's aus? Und dann ist auch die Fahrwoche ganz gut gelaufen und hast gesagt, ich hätte wen und es wird da und da bin ich nicht ganz allein in der Motivation, gehen wir's an. Und dann war ja die Anmeldefrist schon vorbei und dann haben wir mit Straps geredet und hat dann gesagt,
ich kenne den Veranstalter, ich schreibe ihm mal eine E-Mail.
Genau, ja.
Da hätten wir einen Österreicher, der sich noch anmelden will.
Genau, so ist es dann gegangen. Und innerhalb kürzester Zeit war die Rennteilnahme dann organisiert. Das waren keine 2 Wochen, bevor der Start war.
Also bist doch selber schuld. Doch nicht mein Schuld allein.
Ja, die Szene im Ultracycling ist halt einfach überschaubar. Viele Leute kennen sie untereinander und das ist eigentlich eins der schönen Sachen. Hast du eigentlich dann diese Nachrichten noch gehört, die ich vor dem Start für dich aufgenommen habe? Als Motivation?
Ja, die habe ich gehört, aber ein bisschen anders als erwartet. Man muss dazu sagen, der Christoph ist ja nicht nur der weltbeste Weitradlfahrer und vielleicht auch weltbeste Weitradlfahrer-Trainer, sondern auch weltbeste Weitradlfahrer-Motivator. Er hat absolut drauf, die richtigen Worte zu finden im Rennen, einen anderen Fahrer zu motivieren. Und das haben wir uns aufgehalten, so für richtig schwierige Momente. Und dann ist aber dem Christoph nicht so gut gegangen. Und wir haben das gemerkt und da ist er schon gestanden. Und also da bist du schon gestanden. Und dann hat mir mein Teamchef gesagt, du, jetzt war jetzt Zeit, einmal in die Gegenrichtung was zu schicken, weil da schaut es gerade nicht gut aus. Und da ist mir das dann vorgespürt worden vom Team, um zu wissen, was du eigentlich zu mir gesagt hast. Und ich wollte dann was aufnehmen und da hat unser Team aber vorher schon die Info gekriegt, das schaut nicht mehr gut aus und dass du das Rennen beenden wirst.
Ja, wir haben uns das ja, glaube ich, wirklich vorfeld auch ein paar Mal haben wir das einfach besprochen, wie cool es wäre, wenn wir beide gut ankommen und beide am Stockerl stehen. Mhm. Es würde über das Rennen nachher noch ein bisschen mehr schon so viele österreichische Teilnehmer geben beim Ram, aber einen Doppelsieg hat es noch nie gegeben. Damals hätten wir irgendwie darauf spekuliert, es ist wieder nichts geworden. Ja, aber während du da halt wirklich das Rennen deines Lebens gefahren bist, haben wir uns halt weiter mit dem Wohnmobil Richtung Annapolis gekämpft. Du vorne am Steuer oder?
Oder hinten im Stockbett.
Und oder am Kühlschrank.
Ja, aber gut geschlafen habe ich nur, wenn netter Lex gefahren ist, weil da habe ich Todesängste ausgestanden hinten.
Ja, es ist nicht umsonst da, dass jetzt manche zum Autofahrer erkoren werden und manche für andere Jobs eingeteilt werden. Es ist mit dem großen Auto nicht ganz so leicht. Ich weiß nicht noch, wie wir dann durch die Appalachen gefahren sind und ich halt sehr frustriert aus dem Fenster geschaut habe, dass ich mich schon immer zurückerinnert habe, wie die Appalachen eigentlich in meinem Kopf in Erinnerung sind. Nämlich, wenn du im Rennen dorthin kommst, müde, es tut dir alles weh und du weißt, jetzt bist du quasi im Finale des Rennens angelangt. Die Anstiege sind viel steiler als in den Rockies. Es ist einfach ein ganz, ganz schweres Gebiet. Und es gibt eben so eine, sagen wir mal, Ram-Weisheit, dass der letzte Tag so schwer ist wie das ganze Rennen bisher, weil es einfach dort nochmal richtig zur Sache geht. Kannst du das auch so, oder hast du das auch so ähnlich erfahren, dass die Appalachen nochmal wirklich absolut ans Limit geht und das davor eigentlich fast wie Aufwärmübung war, unter Anführungszeichen?
Das kann ich absolut bestätigen. Und ich habe ja gesagt vorher, dass ich sehr zurückhaltend war in der Erwartung. Und spannenderweise, gerade auf die Appalachen, habe ich mich richtig gefreut, weil ich gewusst habe, die kommen mir entgegen, kleiner, leichter Fahrer. Wiederum habe ich schon die ganzen Probleme mir ein bisschen angehört gehabt von den anderen Fahrern aus der Vorjahr und habe gedacht, na, das geht besser und da kannst du dich richtig einhängen. Und ich bin dann in die Nacht eingefahren, wo dann richtig die schwierigen Etappen kommen sind und bin voll motiviert hineingegangen. Und ich kann mich erinnern, ich habe richtig Gas gegeben. Und umso mehr ich probiert habe, Gas geben, umso mehr habe ich gemerkt, ich stehe einfach nur. Es ist der Kurs, der Wald, der Nebel. Es ist gar nicht das fahrtechnisch schwierige Land, aber alles, einfach alles kombiniert.
Es ist ja großteils, es klingt Appalachen, es klingt nach Bergpässen und Gebirgsstraßen, aber man fährt da einfach auf einem Highway am Bannenstreifen.
Genau.
Und ist gezwungen, bei jeder Abfahrt runterzufahren, Stopptafel drüber und auf der Auffahrt wieder raufzufahren. Und das bei jeder Abfahrt. Das ist im Pacecar schon zermürbend. Das muss als Radfahrer ja, wenn man eh schon komplett angeschlagen ist.
Genau. Diesen Teil habe ich gerade noch im Hellen gehabt. Da war ich dann schon richtig, richtig fertig einmal. Aber ich habe dann das im Camper wieder gehabt. Da haben wir vorher ein kleines Problem gehabt mit dem falschen Treibstoff, gell?
Fahrt dann nicht mit Wasser, der Camper, komischerweise.
Fahrt nicht so gut mit Wasser. Hat dann eine Pause gemacht.
Was wir schon alles für eine Defekte gehabt haben beim Auto und beim Camper, aber das ist eine ganz andere Liga. Wasser tanken.
Genau, also am Ende von diesem Appalachian Highway war der Camper wieder da. Ich habe mich ein bisschen erfrischen können und bin dann eben in diese ganz steilen Etappen gegangen und
sozusagen nachdem man in die Appalachen auf dem Highway einfährt, kommen dann weiter hinten schon nochmal kleinere Straßen, weiterhin viel Verkehr, aber halt einfach wirklich steil und es ist, falls es jemand kennt, die Weinstraßen in der Südsteiermark kann man ein bisschen damit vergleichen, ganz kurze steile Rampen und die schwersten Anstiege eigentlich im ganzen Rennen sind am letzten Tag.
Und außerdem bestehen die ganzen Appalachen aus einer einzigen Linkskurve. Ich weiß bis jetzt nicht, wie wir da in Wirklichkeit irgendwie weiterkommen sind.
Das ist witzig, dass da jeder sich irgendwie beschwert. Der Straps denkt da dort ständig, wir fahren im Kreis und das hat er schon gesehen und warum sind wir schon wieder da? Also das liegt nicht an ihm, sondern dürft allgemein ein Problem dort darstellen.
Mhm, genau. Und dann gibt man 10 Minuten wieder Vollgas und ist noch immer gleich weit weg von der nächsten Timestation. Außerdem wird es dann ja im Kopf langsam auch spannend. Ich habe dann mit meinem Team so diese Diskussionen ausgetragen, für was eigentlich eine Timestation, was machen wir dort, warum müssen wir da hin, so ein Schwachsinn, nicht einmal was zum Unterschreiben oder sonst irgendwas.
Nachdem wir beide bei Radbotendienst gefahren sind, hast du auch oft einmal das Gefühl gehabt, wo ist mein Rucksack? Was ist eigentlich mein Auftrag, wem muss ich da was liefern und ich bin da nämlich sehr oft in dieses Denken zurückgefallen, ich habe gerade einen Velobitz-Rucksack und irgendwie weiß ich nicht, wem ich es bringen muss.
Ja, ich habe weniger den Velobitz-Rucksack selber am Rücken gehabt, ich bin mehr immer so ein Ellicott gefahren, so ein Fahrradbotenrennen und ich wollte ständig wissen, was ich da jetzt zum Tun habe, gell? Da muss man oft so lustige Aufgaben erledigen, ist in der Nacht unterwegs in die Straßen, ein bisschen muss denken, das ist eine Herausforderung. Und ich wollte ständig wissen, was ist da jetzt der nächste Stopp, was ist da zum Tun. bin dann immer wieder mal rechts zugefahren. Irgendwann habe ich gemerkt, umso mehr mich das Team motiviert und Musik auftrat, umso weniger spüre ich eigentlich, wo ich da bin und verliere umso mehr die Orientierung spannenderweise. Also das, was sonst funktioniert, hat einfach überhaupt nicht mehr funktioniert dort.
Wir haben ja das dann aus dem Wohnmobil und dann im Endeffekt aus unserem Haus daheim da beobachtet und die Fotos von dir und deine Videos sind dann immer... Hast du dann ein Schirmer-Snack entwickelt oder so eine kleine Vorstufe, weil dein Kopf ist immer weiter vorgewandert, immer weiter runter?
Genau, ja, das war ein beginnender Schirmer-Snack, hätte ich jetzt so im Nachhinein gesagt. Und das war einfach so 300, 400 Kilometer vom Ziel, wo du quasi das Gefühl hast, jetzt bist du im Schlusssprint dann, der dann eh nicht so viel Sprint ist. Da habe ich nochmal gewechselt vom Bergradl aufs Zeitfahrradl. Und wie ich umsteige, merke ich plötzlich, der Kopf, der hängt da unten und der will fast nicht mehr auf. Und war plötzlich sehr dankbar, dass ich dann doch sehr viel Training gemacht habe, um zu wissen, wie ich den Kopf sonst noch alles gerade halten kann.
Wir haben wirklich, wir waren dort schon in unserem Haus, das wir gemietet haben. Da haben wir einen Vermieter angebettelt, ob er uns nicht zwei Tage früher einlässt als geplant, weil wir jetzt früher da sind. Und sonst uns noch irgendwie kurzfristig umschauen halten müssen.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Und dann haben wir natürlich gewusst, wann wirst du circa ins Ziel kommen, wann ist die vorausgeplante oder die voraussichtliche Ankunftszeit. Und da sind wir späteren Nachmittag schon unten gewesen in Annapolis am Hafen, haben ein Bier getrunken und ich habe schon gemerkt, so, ich freue mich jetzt total. Also mir ist es tut ja dann schon wieder etwas besser gegangen. Ich habe Medikamente gekriegt. Mein Lungenödem hat sich zurückgebildet. Ich war jetzt wieder einigermaßen gesund. Und ich habe mir schon gedacht, ja, jetzt ist dann bald so weit. Der Sevi schafft es tatsächlich. Er ist auf den letzten Kilometern, kommt bald ins Ziel. Ich freue mich total für ihn, aber es war für mich ganz komische oder irgendwie zwiegespaltene Emotion. Gleichzeitig traurig für mich, schön für dich, wie wir dann ins Ziel gegangen sind und auf euch gewartet haben und halt gejubelt haben und die Zuschauermengen sind ja dort nicht so riesig, das heißt, es waren halt bei dem kleinen Zuschauerandrang hauptsächlich auch viele von der Strasser-Crew dabei, wie du dann ins Ziel gekommen bist.
Normalerweise die Bilder von deinen Zieleinläufen im Internet sind ja wirklich menschenleere, bei mir ist das ja fast ein Volksfest gewesen mit 20 Leuten. Wunderschön, dass ihr mich empfangen habt und gleichzeitig total schwer für mich, kann ich mich erinnern. Du warst dann einer der ersten Gratulanten dort und ich habe da so einen kurz gestockt, bevor wir uns umarmt haben, weil ich gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen gehabt habe irgendwie oder das Gefühl gehabt habe, eigentlich hättest du gewinnen sollen, war so mein Impuls. Also ich habe mir da richtig schwer dann am Anfang.
Ich glaube, du siehst einfach, wie viel uns beiden an dem Ganzen liegt. Ja, war dann schon ein wunderschöner Abschluss von der ganzen Geschichte, also dass du als Rookie das vor dir nur zwei Antritte geschafft haben, das Ram beim ersten Antritt gewinnen hast können, in einer super guten Zeit, die du sicher besser warst als ich.
8 Tage, 8 Stunden, 17 Minuten.
Ja, du weißt da sicher, die wieviel schnellste Zeit das ist.
Es war damals, glaube ich, die 9. oder 10. schnellste. Inzwischen hat der Strapsner aber draufgelegt, aber es ist nach wie vor beim Schnitt hat auch der Strapsner was draufgelegt, aber es war damals der 6. schnellste Schnitt, glaube ich.
Und in der, wenn man jetzt sagt, man schaut sich nur die Rookies an, welche Rookies die besten waren, da war glaube ich nur einer schneller wie du.
Genau, da war der Reto Schoch schneller als ich und das war halt ja so ein insgeheimes Ziel gewesen, diese Rookie-Zeit auszubessern noch. Das war halt mal ein kleines Anliegen gewesen und ich habe sehr gekämpft dafür und ich beiß mir hin und wieder noch in den Hintern, dass sich die 0,08 Meilen pro Stunde dann nicht ausgegangen sind.
Ja, das Gemeine ist, für die ganzen Rookie-Wertungen hat man halt nur einen einzigen Versuch. Und ich bin zum Beispiel nicht Rookie of the Year geworden. Ich habe für andere Sachen dann irgendwie alles gerissen, aber Rookie of the Year bin ich nie gewesen. Mhm. Wer weiß, ob du vielleicht nicht nochmal teilnehmen möchtest oder willst oder nochmal drüber nachdenkst.
Nur einmal teilnehmen? Naja, der Rookie ist erledigt. Also ich muss ein bisschen egoistisch sagen, es kann ja fast nur schlechter werden. Und ich glaube, die einzige rein fahrerische Trophäe, die ich nicht geschafft habe, war der King of the Plains. Da bin ich in der Früh am Laustreten nach dem Mississippi, kann ich mich erinnern. Und da haben wir die Minuten liegen lassen. naja, noch einmal teilnehmen. Wie gesagt, es war konzipiert auf eine einmalige Teilnahme von mir aus. Und natürlich hat es die Frage nachher gegeben, wie noch einmal, macht das einen Reiz, könnte da mehr werden? Und da denkt man natürlich nach. Aber ich glaube, es ist auch schön, wenn man zum einen ein Erlebnis so mitnimmt, wie es ist. Und es ist ja, wenn du das zweite Mal fährst, wird es ja nicht leichter unbedingt. Ein paar Sachen vielleicht schon, aber vieles wird auch schwerer. Die Erwartung von außen, von einem Server, du kannst eine Zeit lang privat, sozial auf Kontakte verzichten und diese Toleranzen in deinem Umfeld abgewinnen. Aber wenn es mehr wird, dann muss das irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und das wäre mir sehr schwer gefallen, glaube ich. Ich meine, für mich war das ja, wie wir dann wieder zu Hause waren und was das alles für einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat, so ein unangekündigter Sieg beim Ram, das war ja gar nicht so ohne. Das hat ja schon im Ziel angefangen, dass ich dann plötzlich komplett übernächtig Live-Radio Steiermark-Interview geben muss, mit faktisch null Medienerfahrung vorher. Und das war dann durchaus noch eine Herausforderung.
War das Interview noch, wie ihr bei uns im Haus übernachtet habt?
Nein, das Interview war noch mit dem Georg Michel an die Docks, direkt im Zoo, per Telefon.
Okay.
Bin ich gesessen mit dem Bier, kann ich mich erinnern.
Ja, vielleicht möchtest du die Geschichte erzählen, nachdem der Strapp schon erzählt hat, wir haben das Problem gehabt, wir waren 2 Tage zu früh im Ziel und haben keine Unterkunft gehabt. Ihr habt ein ähnliches Problem gehabt.
Ja, wir haben auch keine Unterkunft gehabt und eben, wir sind dann noch im Zug gesessen und mein Team hat dann schon gecheckt, aber gewusst, in der Nacht braucht man eh nichts mehr voraussichtlich. Ja, wir sind dann von euch aufgenommen worden im Heisel, das gemietet gehabt habt. Und ich kann mich erinnern, das haben wir irgendwann um 4:15 in der Früh gewesen. Ich bin eine, irgendein Zimmer von dem Riesenhaus wurde mir gezeigt, daneben war eine Badwanne und eine Duschen und da bin ich eingestiegen und habe duscht. Sehr angenehm, einmal wieder echte Dusche und einen Augenblick später kommt der Chef einer und schimpft mit meiner Betreuer um, was das soll, die können mich ja nicht alleine in die Dusche steigen lassen. Weil ich gemerkt habe, ja, da ist so viel Know-how da, mal schauen, was aus dem Team vom Straps.
Sie sind halt von mir so gewohnt, dass ich mal so am Sound bin, dass ich nicht allein duschen kann, sondern da muss mir jemand dann irgendwie dabei unterstützen, damit ich wieder rauskomme aus dem Bauch.
Ich muss jetzt einfach die Geschichte erzählen vom Race Around Austria, wo wir genau das gemacht haben. In allein duschen haben lassen oder in die Badewanne hat er sich gelegt, ist in der Badewanne eingeschlafen und nach 4-5 Stunden stehen wir auf und das ganze Hotelzimmer steht 10 cm unter Wasser und es war natürlich ein Teppichboden und da hat es so richtig gemodert die nächsten 3 Tage. Es war so grauslich. Es ist nie mehr trocken geworden, der Boden. Bei jedem Tritt, das hat sich angefühlt wie ein Schwamm.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk
und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende. Deswegen lässt man einen Radlfahrer nach so einem Rennen nicht allein in die Dusche gehen.
Also ein Phänomen, das dann nach dem Rennen auch war, wie ich zurückfahre in Österreich, war schon eben diese Aufmerksamkeit, die ich gekriegt habe, was gar nicht leicht ist, umgehen damit, aber gleichzeitig auch, wo mir plötzlich ganz komisch viel kritische Haltungen im Straps gegenüber entgegengebracht worden sind, wo plötzlich so ein bisschen diese Themen gekommen sind. Ja, super, dass du gewonnen hast. Und beim Strasser geht's ja eh nur noch um die Rekorde. Mir hat das sehr befremdet. Ich habe gar nicht gewusst, wie der tun soll am Anfang damit, weil ich Christoph so gut kenne und weiß, was da alles dahinter steckt und weiß, er will das so gut machen, wie er will. Und die Rekorde kommen, wenn's kommen. Und das ist nicht der Hauptmotivator. Und dann stehen plötzlich die Leute, die sonst im Straps auf die Schulter klopfen da und klopfen mir auf die Schulter und gibt es komische Sprüche. Das sind ja durchaus schwierige Erfahrungen, gerade im Speziellen mit der Freundschaft im Hintergrund. Und es ist ja spannend, weil das war ja ein Sommer, wo du ja dann eine riesen Herausforderung gehabt hast. Wie geht's weiter? Wie tust du weiter? Und so weiter. Ich weiß nicht, ob du da was mitgekriegt hast da.
Nein, aber hat jetzt nicht direkt so in die Richtung, aber hast du das vielleicht auch irgendwie gemerkt, so nach dem Motto, du hast das vielleicht leicht gewinnen können, weil der Strasser ausscheidet in die Richtung und das viele Leute gar nicht realisiert haben, wie schnell du gefahren bist, weil du hast da Wahnsinnszeit hingelegt und du hast definitiv nicht profitiert, dass ich ausgeschieden bin, sondern du hast einfach eine super Zeit geliefert, aber viele Leute verbinden halt Ram und Strasser so dermaßen und quasi wer andere gewinnt eh nur, wenn er ausscheidet.
Das war teilweise, und ich muss gestehen, das war sogar teilweise in meinem eigenen Kopf. Ich bin ja als Statistiker, habe ja gedacht, der dritte Sieg in Folge, das passt. Und ich hätte mich da schon vorhin fast drauf gefreut, und das war für mich ja fast fix, dass du gewinnst. Insofern habe ich es mir selber fast nur zugestehen können, zu gewinnen, weil du ausgeschieden bist. Also bei all dem, was wir vorher schon besprochen haben, war das gar nicht so leicht für mich selber. Und so das wirklich sich zugestehen, und ich weiß, dass es ein ganz schnelles Rennen war, auch von mir, aber das ist zugestehen können, dass das auch meine Leistung war, aber erst ein Stück später vielleicht in der Analyse zu sagen, okay, man muss ins Ziel kommen und wir haben uns vorher gematcht. Und was war da zuerst? War zuerst der Ausscheiden oder war zuerst dieses Duell, das vielleicht auch ein bisschen zum Überdrehen geführt hat? Das werden wir nie wissen, aber es ist immer das Gesamte zu sehen und insofern kann ich mir das jetzt auch gut zugestehen.
Okay, du hast ein bisschen gekämpft mit der Erwartungshaltung im Nachhinein vor allem, aber vorher war für Leute, die sich damit auskennen, es war jetzt nicht total aus der Welt, dass du das gewinnen kannst. Du hast ja durchaus ein paar gute Resultate abgeliefert.
Es war schon klar, dass wenn es gut läuft, dass sie sicher vorn mitfahren und eventuell um einen Rookie of the Year mitfahren werden können. Wobei ich habe immer probiert, da den Anspruch auch unten zu halten, um mir nicht einen Druck oder einen Stress zu machen.
Das ist das Schöne, das später nämlich, das kann ich da aus meiner Erfahrung sagen, gelingt nicht mehr. Wenn du als Titelverteidiger zurückkommst, hast du eine ganz andere Erwartungshaltung. Du hast ja die Tortur rund um die Schweiz gewonnen im Vorfeld, warst beim Racerland Austria am Stockerl. Das heißt, du hast die bei den ganz schwierigen, herausfordernden Rennen schon super präsentiert und da war eigentlich für alle Insider klar, dass wenn du durchkommst, du top drauf sein wirst. Aber du hast halt noch nicht die Erwartungshaltung gehabt, den man später hat und der auch im Jahr 2015 halt komplett auf mir gelastet ist.
Ja, das stimmt. Und das habe ich möglichst weit von mir weggeschoben. Und ihr habt es ja vorher gesagt, oder der Ska hat im Interview gesagt, ja, vom Gewinnen haben wir noch gar nicht geredet. Oder noch niemand geredet. Und das stimmt so auch nicht ganz. Ich kann mich erinnern, im Herbst 2014 bin ich eine Trainingsrunde gefahren mit dem David Misch, der bei mir im Team war und der 2013 ja selber gefahren ist gegen Christoph. Und da hat er mir gesagt, du, ich habe dem Straps schon gesagt, 2015, das wird nichts mit dem Sieg, das gewinnen wir. mir hat das ein bisschen gestresst und ich habe gesagt, naja, kannst du Sprüche reißen, aber mir geht das ja nicht für an, was ihr redet miteinander.
Du, war apropos David Misch, das war ja im Jahr 2013, war der David Rookie of the Year. Da waren 7 Österreicher am Start. Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum so viele Österreicher beim Ram immer wieder dabei sind und warum vor allem so viele Österreicher dort gut fahren?
Erklärungen gibt es, glaube ich, schon. Es sind sehr viele. Wir können uns vielleicht ein paar anschauen.
Ja, du darfst jetzt ruhiges Papier rascheln hören. Ich habe nämlich heute noch vorbereitet und was ausgedruckt. Der erste überhaupt nicht Amerikaner, der gewonnen hat, war der Franz Spielauer, nämlich 1988, genau. Nachdem er 87 Dritter geworden ist.
Und als Dritter Rookie of the Year geworden ist er.
Genau. Dann noch der Wolfgang Fasching. Der ist 8-mal antreten, ist 8-mal ins Ziel gekommen, hat 3-mal gewonnen. Und dann waren seit 2004 nur mehr Sieger aus Slowenien, Schweiz, Österreich und Deutschland. 2003 hat der letzte Amerikaner gewonnen und in die 80er, 90er Jahre eigentlich fast ausschließlich Amerikaner. Da war es sicher noch schwieriger mit international, mit Reisen und mit der Sprachbarriere und überhaupt. Aber ich finde das jetzt schon ganz arg, dass die letzten 16 Rennen nur mehr aus den vier Ländern die Sieger gekommen sind, aus Mitteleuropa.
Wirft natürlich die Frage auf, warum, gell? Wie kann das sein, was gerade für uns Europäer doch wesentlich aufwendiger ist, nur das Rennen anzugehen, einfach aus logistischen Gründen heraus und auch aus finanztechnischen Gründen, gell? Und ich glaube, es gibt aber schon ein paar klare Aussagen, die man sagen muss. Zum einen, wie du sagst, Franz Spielauer, Wolfgang Fasching und aktuell natürlich auch du und zeitweise auch ich ein Stück weit, haben das Thema bei uns sehr gut in die Medien hochgehalten und eine gute Bekanntschaft von dem Rennen gemacht. Und das bringt natürlich ein hohes Interesse und auch für Leute, die das begeistert, die da vielleicht auch mal hinwollen. Also es ist sicher sehr populär, verhältnismäßig sehr populär in Mitteleuropa.
Ja, vor allem auch im direkten Vergleich zu den USA, wo das in der Lokalzeitung von Oceanside ein Einspelter ist und in Annapolis im Ziel keiner weiß, was da los ist, obwohl da wochenlang die Zieleinfahrt und ein riesen Banner und hunderte Autos herumstehen.
Und es gibt da bei uns wirklich mittlerweile immer mehr Langstrecken-Radrennen. 24-Stunden-Rennen gibt es einige pro Jahr in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Das Race Around Austria, den Glocknerman, das Race Across the Alps. Also es wird eigentlich immer mehr und da ist es für Leute, die mit dem Sport beginnen oder sie da Stück für Stück weiterarbeiten, einfach auch ganz gut möglich, da ja, sie heranzutasten.
Also ich finde ja gerade die Rennen bei uns, also wenn du das Race Around Austria gefinisht hast, dann bist du eigentlich in allen Belangen sehr gut vorbereitet aufs RAM, weil es ist natürlich in etwa ein bisschen weniger als halb so lang, aber es hat riesengroße Herausforderungen streckentechnisch und das war lange Zeit so, dass alle Fahrer, auch nicht nur aus Österreich, das RA gefinisht haben, beim RAM auch ins Ziel gekommen sind.
Ja, und es ist sportlich sicher genauso herausfordernd, auch im Rennen selber mit der PSK-Regelung, mit der Betreuung aus dem PSK raus. Aber logistisch, gerade für Österreich, ist es halt natürlich viel einfacher. Man kann sein eigenes Auto nehmen, Man kommt wirklich durch jedes Bundesland, man kann Crewwechsel machen, man findet immer irgendwo eine Möglichkeit zu schlafen. Das ist finanziell kein Vergleich zu einem Ram.
Ram hat mir circa 20 Mal so viel gekostet wie eine Restaurant Austria Teilnahme.
Ja, das ist sicher so. Und was man schon sagen muss, dass das Restaurant Austria, finde ich, körperlich gleich hart ist, wenn ich jetzt dran denke, wie es in der Muskulatur, in den Knien, wie man da einfach körperlich drunter leidet, ist wie das Ram, aber halt natürlich im Kopf ist es deutlich leichter, weil es viel kürzer ist, weil man viel, viel weniger Nächte durchhalten muss mit Schlafentzug. Mhm. Das ist dann nicht ein großer Unterschied, aber das alles spielt sicher eine große Rolle, dass es halt in unserer Region, sagen wir mal, einfach viele Menschen gibt, die den Sport ausüben und mitverfolgen.
Genau, anders aus Crew-Sicht, da ist es rar, viel härter und viel anstrengender wie das Ram, weil man ist mit einer abgespeckten Crew unterwegs, zu viert oder zu fünft, und man hat viel, viel weniger Schlaf als beim Ram und ist viel mehr eingespannt.
Und die Navigation ist, glaube ich,
viel anstrengender.
Also, durchs Mühlviertel oder durchs Lesachtal ist etwas anders wie durch Kansas, oder?
Ja, man hat, glaube ich, die ersten 20 Seiten vom Race Around Austria Rootbook bis 100 Kilometer gefahren. Und beim Ram hast in Kansas, das Rootbook besteht aus 3 Seiten.
Und die sind großteils leer.
Die sind leer, da stehen dann nur irgendwelche Fun Facts dabei, wie dieser Grain Elevator, also das Weizensilo, ist das höchste in diesem Ortskreis.
Die ersten 1,5 Kilometer beim Ra haben gleich viele Kurven wie ganz Kansas circa.
Genau. 2013 war überhaupt, da waren 7 Österreicher beim Ram am Start und es sind 6 davon ins Ziel gekommen und da haben wir wirklich in allen Kategorien gewonnen. Da hat der David Misch war Rookie of the Year. Gesamtsieg ist an mich gekommen. Der Franz Wintersberger hat die 50-Plus-Wertung gewonnen und der Gary Bauer hat die Juri Robic-Etappe gewonnen, die nach dem legendären Slowenen benannt ist, die in den Appalachen halt die meisten Höhenmeter hat.
Und es ist, weil wir vorher auch über Konkurrenz gesprochen haben und allein unterwegs sein, es ist auch spannend teilweise. Und der Gary Bauer und der Edi Fuchs sind 8. und 9. geworden. Und der einzige Unterschied, die sind gleich nebeneinander ins Ziel gekommen und die haben wirklich die Startvorgabe, die eine Minute, die sie getrennt voneinander gestartet sind, hat dann im Endeffekt über Platz 8 oder 9 entschieden.
Das ist unglaublich. Also Zielsprint gibt es anscheinend wirklich. Und da sieht man, dass man nicht Zeit verschenken soll, dass jede Minute, die man im Rennen irgendwo liegen lässt, sie vielleicht im Ziel rechnet. Mhm.
Und ich glaube, eins dürfen wir auch nicht vergessen, warum so viele Leute aus Österreich dabei sind und sehr erfolgreich dabei sind. Das ist so genau das, was Rennen 2015 für mich gezeigt hat und auch 2013, weil da waren allein 5 Grazer, dass das zumindest teilweise einen sehr guten Zusammenhalt und Austausch und auch Wissenstransfer in der Szene gibt, weil, wie wir gehört haben, man muss ganz viel vorbereiten und haben wir wahrscheinlich einen großen Vorteil gegenüber anderen Ländern.
Wie das Rennen dann tatsächlich vorbei war, also wie die ganzen anderen Finisher in der Karenzzeit im Ziel waren, in den erlaubten 12 Tagen, hat in unserer Crew dann an einem Abend sich noch die Situation ergeben. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben uns nochmal ausgetauscht, wir haben besprochen, wie das Rennen gelaufen ist für uns und haben dann einen Abschluss gefunden für das Race Across America 2015.
Ich möchte jedem von euch danken, dass er sich die Zeit genommen hat nach dieser langen Reise, nach diesem harten Rennen. Zu dieser späten Stunde die Gedanken zu kanalisieren, zu sammeln, die Meinungen kundzutun, die jeder gehabt hat. Sich Gedanken zu machen über wirklich nicht einfache Themen in seiner Freizeit, der sie hart genommen hat. Dafür möchte ich jedem von euch danken. Ihr wisst ja alle, dass der Christoph jedem von uns dankbar ist, dass wir jetzt da sitzen, uns die Zeit genommen haben, einerseits an diesem großen Vorhaben teilzunehmen und auch jetzt quasi das abzuschließen und sagen, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir gemeinsam das verbessern können, wie wir auch dem Christoph dabei helfen können, das zu verbessern. Ich möchte sagen, es war mir eine große Freude, mit euch heute am Abend zusammenzusitzen. Das Ganze, gemeinsam da zu sitzen, das abzuschließen. Ich wünsche uns allen noch eine feine Zeit in Annapolis, vielleicht in New York oder wo auch immer, dass wir alle gesund heimkommen, dass jeder von uns was mitnimmt vom RAM 2015, ob positive oder negative Erfahrungen. Ich denke, jeder wird seine eigenen Gedanken und Erfahrungen daraus ziehen und in der Zukunft sicher was daraus machen können.
Ja, und das ist jetzt ganz spannend. Jetzt hat es beide da. Für dich, Sevi, ist es sehr gut gelaufen. Für den Straps ist es eher nicht so gut gelaufen. Und welche Lehren wir als Crew und du aus dem Rennen 2015 gezogen hast, die werden wir das nächste Mal besprechen und die Abschlussworte dem Sevi geben und sagen, was waren so deine Lehren aus 2015? Was hast du von dem Rennen mitgenommen?
Das klingt nach einer einfachen Frage. Das ist in Wirklichkeit riesengroß. Ich probiere es kurz zusammenfassen. Mitgenommen habe ich ja unglaubliches Erlebnis, emotionales Erlebnis, Eindrücke, Erfahrungen, nicht nur vom Rennen selber, sondern zumindest von den 1,5 Jahren vorher, die da Vorbereitung gegolten haben, seit dem Schluss teilzunehmen. Ich bin persönlich, glaube ich, extrem dran gewachsen. Ich habe mich einfach einlassen auf eine riesen Herausforderung auf unterschiedlichsten Ebenen. Das ist in der Vorbereitung, wie ihr eh schon geredet habt, extrem zart. Im Nachhinein, wenn es aufgegangen ist, umso cooler einfach zu sehen, in meinem Fall 1,5 Jahre hinarbeiten, direktes und dann funktioniert das so. Und da bin ich immer ein Skeptiker der Aussage, es ist alles möglich im Leben. Und das glaube ich nach wie vor auch nicht, weil ich glaube, dass es einfach auf unterschiedlichen Ebenen einfach Begrenzungen gibt, was wer erreichen kann, körperlich, sozial, wie auch immer. Aber was ich mir schon ganz intensiv mitgenommen habe, wenn man was wirklich gern macht, wenn man voller Motivation dabei ist, wenn man die volle Begeisterung hat dafür und weiß, wo man ganz genau hin will und dafür brennt und sich einhängt, ist ganz, ganz viel möglich. So. Und das ist was, was ich mir selber immer wieder heranhole und auch beruflich oder in anderen Bereichen versuche, von mir selbst zu lernen dann.
Und was wir uns auch noch als Erfahrung mitgenommen haben, dass der Johnny, unser Mechaniker, der an diesem Abend die Abschlussworte für unser Crew gemacht hat, eigentlich ein ganz guter Moderator wäre.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.